Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Maren Schrabak. Heute bringen wir euch etwas ganz Besonderes. Das Hörspiel Krieg der Knöpfe von Theresa Zöller. Entstanden ist das Stück im Rahmen des Bachelorstudiums am Institut für Medienwissenschaft. Die Vorlage stammt von Louis-Émile Pergaud, der 1882 bis 1915 lebte. Der Roman aus dem Jahr 1912 wurde mehrfach verfilmt und in vielen Sprachen weltweit publiziert. Louis Pergaud starb während des Ersten Weltkriegs im April 1915 an der nordfranzösischen Front. Theresa Zöllers Adaption besticht als multimediales Gesamtkunstwerk. Neben den professionellen SprecherInnen sind 10 Kinder und Jugendliche der Tübinger Geschwister-Scholl-Schule und des Sankt-Meinrad-Gymnasiums Rottenburg zu hören. Den Soundtrack komponierte die 6-köpfige Schülerband Black Drum unter der Leitung von Thomas Maus vom Jam Club Tübingen. Aufgenommen wurde die Musik im Juni 2022 an 2 Tagen im Studium des Zentrums für Medienkompetenz der Universität Tübingen. Nun also Der Krieg der Knöpfe, ein Hörspiel von Theresa Zöller.
Irgendwo in Frankreich liegen 2 kleine Dörfer, die nur durch einen Wald und einen Steinbruch getrennt sind. Sie heißen Langeverne und Velleron. Seit vielen Jahren sind die beiden Dörfer verfeindet und niemand weiß mehr so genau, warum eigentlich. Und so geschieht es regelmäßig, dass die Jungs aus Langeverne unter die Führung ihres Generals Le Brac und die Jungs aus Velleron, angeführt vom sogenannten Azteken, gegeneinander in den Kampf ziehen. Zwischen Velleron und Langeverne gibt es einen Steinbruch. Unterhalb dieses Steinbruchs liegt eine große, mit Steinen aufgeschüttete, rechteckige Fläche, die an den langen Seiten von 2 Wäldern begrenzt ist. Am oberen und unteren Ende bilden kräftige Dornbüsche und Haselnusssträucher ein Dickicht. Auf diesem schicksalhaften Boden haben sich unzählige Generationen aus Langeverne und Velleron nach Leibeskräften verdroschen und mit Steinen beworfen. Unsere Geschichte erzählt von den tapferen Kriegern aus Langeverne und dort beginnt sie auch.
Hast du die Kreide, Lakrieg?
Na klar, hab sie heute Morgen dem Lehrer stibitzt.
Also, dann los.
Heute ist wieder einer dieser Tage, an denen sich Le Brac und seine Freunde Lakrieg und Camille etwas ausgedacht haben, um den Velleranern eins auszuwischen. Gerade sind sie im Schutze der Nacht auf den Weg in feindliches Gebiet. Das Ziel? Die Kirche von Velleron.
Da ist der Kirchplatz. Wir sind da.
Alles ist still.
Zieht eure Spähposten. Ich komme hier allein zurecht.
Le Brac zieht ein Stück Kreide aus seiner Hosentasche und schreibt etwas auf die schwere Eichentüre der Kirche in Velleron.
Alle Velleraner sind Arschlöcher. Los. Zurück nach Langeverne.
Die 3 Kameraden wissen, dass dies mehr als nur ein gemeiner Streich war. Es war eine Kriegserklärung. Doch welche Konsequenzen sie deshalb erwarten, werden wir erst morgen erfahren. Unsere 3 Verschwörer und ihre Kameraden kommen gerade aus dem Sonntagsgottesdienst. Sie wissen, jeder im nicht allzu weit entfernten Velleron muss ihre Nachricht jetzt gelesen haben.
Jetzt. Zieht eure Kittel an und holt euch ein Stück Brot. Und dann kommt zum Steinbruch.
Du glaubst also wirklich, dass sie kommen?
Wenn sie nicht kämen, wären sie richtige Hosenscheiße. Und dass ja keiner von euch sich fangen lässt. Steckt euch Kieselsteine in die Taschen. Und die besten Steine gebt ihr denen, die Gummi schneiden. Dann treffen wir uns am Steinbruch.
Nur wenige Zeit später versammeln sich die Krieger in der sicheren Deckung des Waldes von Langevin. Camus, der besonders flink ist, hat seine übliche Position auf der großen alten Eiche bezogen, von der aus man den feindlichen Waldrand perfekt im Blick hat.
Da! Am Waldrand! Bewegt sich was!
Hab ich's euch nicht gesagt? Nun los, versteckt euch, damit sie glauben, ich wäre ganz allein. Dann gehe ich vor und locke sie her. Hey, du Dreckskerl! Mistbolzen, Faulpelz! Verrottetes Schwein! Komm doch und zeig dich! Wenn du kein Feigling bist, komm und zeig deine dreckige Schnauze!
Und du altes Hundeass, komm du doch auch näher, lass dich ansehen!
Es ist der Azteke! Und ich sehe auch noch den Vollmond und das Schiefmaul. Ein ganzer Haufen steht da drüben.
Ach, du bist das, du Scheißkerl! Du hast die Langeviner Weicheier genannt. Aber ich hab dir gezeigt, ob wir das sind. Ihr habt wohl all eure Hemdenzipfel gebraucht, um das wieder wegzuwischen, was ich an eure Kirchentür geschrieben habe. Solche Hosenscheißer wie ihr hätten sowas nie gewagt.
Dann komm doch ein bisschen näher, wenn du so tapfer bist, du Großschnauze.
Wellrohr, Schnappschwanz, greift langsam an, kneift, wo er kann.
Dreckfresser, Scheißeinfasser, läuft auf allen Vieren, der Teufel tut dich führen.
Vorsicht! Jetzt fängt Schiefbau mit seiner Schleuder an.
Feuer erwidern!
Ah, in Valran beginnt die Gebetsstunde. Tja, Pech für den Azteken.
Tatsächlich! Jetzt gibt er seiner Armee das Zeichen zum Rückzug.
Morgen kriegt es wieder mit uns zu tun, ihr Weicher von Langevin.
Ja, hau nur ab, du Feigling. Warte nur bis morgen. Hm? Dann werdet ihr sehen, was wir mit euch machen.
Gleich nach der Schule begeben sich unsere Helden am nächsten Tag wieder in den Wald. Auch die Brüder Grand Gibus und Tigibus, genannt die Brüder Gibus, sind mit dabei. Sie wohnen außerhalb des Dorfes und haben deshalb einen viel längeren Heimweg als die anderen. Und trotzdem fehlen sie bei keinem Kampf. Genauso wie Tintin, der zusammen mit Camus und Lacrique zu den besten Kriegern Le Brax gehört. Jeder hat sich die Taschen mit Steinen vollgestopft. Die Großen waren zumeist mit Knütteln aus Dornsträucherzweigen und Lanzen aus Haselnussholz ausgerüstet.
Und die Brüder Gibus, ihr habt heute eine ganz besondere Aufgabe. Ihr müsst euch versteckt halten und auf mein Zeichen warten, wie wir es besprochen haben.
Jawohl!
Ausschwärmen!
Noch ist kein klarer Gewinner in diesem Kampf zu erkennen. Einmal haben die Velraner die Oberhand, dann wieder dringen plötzlich die Langeviner mit erhobenen Knütteln vor, erkämpfen sich in kühnem Angriff einen Vorteil, nur um kurz darauf vor einem Steinregen zurückzuweichen.
Hey, Grand Gibus, jetzt!
Alles klar, General!
Grand Gibus schleicht auf das Zeichen seines Generals hin zu dem Busch hinüber, hinter dem sich Tintin und Tigibus versteckt halten. Dabei bewegt er sich so auffallend, dass einige der Gegner ihn unbedingt bemerken müssen. Und tatsächlich, der Vollmond und zwei andere Velraner entdecken ihn, tun sich zusammen, um ihn zu überfallen, fest überzeugt, dass sie einen schon unterkriegen werden. Immer weiter rückt er vor.
Aufgepasst, Kinder, gleich geht's los.
Auf den Vollmond!
Tigibus und Tintin springen hinter dem Busch hervor, packen den Vollmond und schleppen ihn ins Lager der Langeviner.
So, mein Lieber. Da hast du dich also schnappen lassen. Na gut, dann sollst du auch was erleben.
We'll be right back.
Messer her.
Le Brac tritt an sein Opfer heran und streicht mit dem Messerrücken über die Ohren des Vollmondes.
Bitte schneidet mir nicht die Ohren ab.
Aber das hat Le Brac überhaupt nicht vor. Er macht sich daran, die Kleider des Vollmondes ordentlich herzurichten. Bei der Jacke fängt er an. Er reißt die Metallhaken vom Kragen ab, trennt vorn und an den Ärmeln die Knöpfe ab, schlitzt dann sämtliche Knopflöcher auf und gibt Camus das nun nutzlose Kleidungsstück, das er beiseite wirft. Auch den Knöpfen und Knopflöchern des Strickleibchens widerfährt das gleiche Schicksal. Nun nehmen sie dem Vollmond die Hosenträger ab und dann kommt das Hemd an die Reihe. Am Kragen, am Vorderteil und an den Ärmeln entgeht kein Knopf und kein Knopfloch dem Messer der Sieger. Jetzt nehmen sie sich die Hose ihres Gefangenen vor. Schnallen, Knöpfe und Knopflöcher müssen daran glauben. Die Gummibänder, die die Strümpfe halten, werden konfisziert. Die Schnürsenkel in 36 Teile zerschnitten.
Na gut. Und jetzt hau ab.
Jetzt tut ihr mir fast ein bisschen leid. Schaut nur, keines seiner Kleidungsstücke hält mehr zusammen und die Schuhe rutschen ihm von den Füßen.
Pappalapapp. Gewonnen haben wir und das ist das Wichtigste.
Doch bereits am nächsten Tag erfahren unsere Helden, dass es im Krieg nicht nur gewonnene Schlachten geben kann. Grand Gibus, Tintin und der General selbst bekommen in der Schule Nachsitzen aufgebrummt und können so erst später zu der täglichen Schlacht am Steinbruch dazustoßen. Camus, Lacrique und der kleine Tigibus müssen daher ganz alleine das Befehligen ihrer Truppe übernehmen. Eine halbe Stunde lang geht alles gut. Doch plötzlich erschallt noch einmal der Kriegsruf des Azteken. Und die Belraner stürzen sich in rasender Schnelle und voller Kampfeswut in die unvollständige Armee von Langevin.
Der Bauch soll euch platzen!
Zum Arsch mit den Belranern!
Camus, komm vom Baum herunter. Du bist doch heute unser General.
Doch es ist zu spät. Als die Krieger aus Langevin diesen Sturm auf sich zukommen sahen und all die geschwungenen Spieße und Knüttel der Feinde sahen, sinkt der kleinen, unbefehligten Schar der Mut. Und sie wenden sich um zu fliehen. Nur Camus, der sich noch immer in seinem Ausguck im Baum befand, bleibt zurück und ist schließlich von Feinden umzingelt, die ihn mit Steinen bewerfen.
Na du Mistkerl, wirst du jetzt mal runterkommen?
Erst hier!
Zurück in die Schlacht, ihr Feiglinge!
Plötzlich lassen die Velraner von Camus ab. Stattdessen konzentrieren sie sich jetzt auf Le Brac, der sich ganz vorne an die Spitze des kümmerlichen Rests der Armee von Langevin gestellt hat und sich nun gegen alle Seiten gleichzeitig verteidigen muss. Camus versucht in aller Eile von seinem Baum herunterzusteigen, um seinem General zu Hilfe zu eilen. Doch es ist bereits zu spät. Er muss mit ansehen, wie sein General von den Velranern gefangen genommen und zum Waldrand geschleppt wird, während die Armee von Langevin entsetzt und außer Atem zurück in seine Richtung stolpert.
Le Brac! Le Brac! Um Gottes Willen! Le Brac! Wie konnte das passieren? Oh, verdammt! Verdammt! Verfluchter Mist!
Jetzt haben Sie den General! Schöne Befehlshaber seid ihr mir! Und wo ist überhaupt Lacrique? Haben Sie den auch gefangen?
Da ist er. Wahrscheinlich hat er sich oben durch die Büsche davongeschlängelt.
Oh Kinder, wenn ihr wüsstet, was die mit Le Brac machen. Ich konnte es nicht deutlich sehen, aber es klang fürchterlich.
Die Szene, die sich am Waldrand abspielt, ist in der Tat furchtbar. Kein Knopf, kein Knopfloch, keine Spange und kein Schuhband entgeht der rächenden Wachsamkeit der Velraner. Und dazu knuffen und schlagen sie Le Brac mit ihren Haselnussstöcken, allen voran der Vollmond. Als Le Brac endlich besiegt, ausgeplündert und blau geschlagen in Freiheit gesetzt wird, befindet er sich im gleichen bejammernswerten Zustand wie einen Tag zuvor der Vollmond. Aber ein Langeviner heult nicht wie ein Velraner und Le Brac hat eine stolze Seele. Es ist schon spät, als der gebeutelte General schließlich nach Hause zurückkehrt, wo die Familie bereits beim Abendessen sitzt.
Ach, du lässt dich also wirklich noch mal sehen.
Ist deine Suppe. Sie ist schon ganz kalt.
Und knöpf deinen Kittel zu. Du siehst ja aus wie ein Ziegenhändler.
Ich habe meine Kittelspange verloren.
Du lieber Herr Jesus, wie ist sowas nur möglich? Diese Nichtsnutze, diese Rotzlöffel. Alles müssen sie zerreißen und verderben. Was soll bloß aus so einem Jungen werden?
Und was ist mit deinen Ärmeln? Hast du etwa auch die Ärmelknöpfe verloren?
Ja.
Stell dich mal in die Mitte und lass dich ansehen. Verdammt nochmal! Kein einziger Knopf an Strickjacke und Hemd. Dornen, um den Hosenschlitz zusammenzuhalten. Eine Sicherheitsnadel am Hosengurt. Bindfäden in
und
den
so geht es weiter mit den Beschimpfungen und der große General Le Brac wird immer stiller und stiller, während die Schimpftiraden seines Vaters auf ihn einprasseln.
Ach, du willst also nicht reden, Lausebengel, du? Nein? Na schön, ich werde dich schon zum Reden bringen.
Damit zieht der Vater aus dem Reisekaufen neben dem Kamin eine harte, geschmeidige Haselnussgerte, reißt seinem Sprössling das Hemd hoch und die Hose runter und verabreicht dem Jungen eine Trachtprügel, die er sein Leben lang nicht mehr vergessen
wird. Au!
Missfink, du! Und noch eins, lass dich nicht nochmal so blicken!
Aufhören!
Das hast du davon!
Aufhören!
Als alles vorbei ist, streckt Le Brac sich todmüde auf seiner Matratze aus. Er fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes wie zerschlagen. Und es schwirrt ihm der Kopf. Lange wälzt er sich hin und her und denkt über sein Unglück nach, bis er endlich einschläft. Als Le Brac am nächsten Tag erlaubt wird, das Haus zu verlassen, ist die Armee von Langevin bereits versammelt.
Da ist er, der General!
Le Brac, wie ist es dir ergangen?
War's schlimm?
Naja, es hat natürlich was gesetzt. Aber davon stirbt man nicht. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Trotzdem sind wir denen da drüben was schuldig. Und das werden sie uns bezahlen.
Schaut, die Mädchen sind auf dem Weg zur Messe.
Sieh nur, Tintin, wie deine Schwester zu unserem General hinübersieht.
Hast du der Marie wenigstens alles richtig erzählt, Tata?
Aber ja, alles habe ich ihr erzählt. Sogar, dass du die ganze Zeit, während sie dich so zurichteten, nicht eine Träne geweint hast. Die hat vielleicht gestaunt. Ja, unsere Marie ist ganz hin und weg von dir. Sie hat mir auch gesagt, wenn sie Zeit hätte, würde sie das nächste Mal versuchen, uns nachzukommen, damit sie dir die Knöpfe annähen kann, falls sie dich nochmal schnappen.
Oh, nun, das ist ja wirklich... Aber genug davon. Ich habe eine Idee. Es gibt nur ein einziges Mittel, unsere Sachen zu schützen, nämlich keine zu tragen. Ich schlage vor, dass wir nackt kämpfen.
Ganz nackt?
Sehr richtig. Wenn ihr gestern erlebt hättet, was ich erlebt habe, würdet ihr bestimmt dasselbe sagen.
Ich weiß einen Ort, wo wir uns ausziehen und unsere Kleider verstecken können.
Der schlaue Lakrik führt die Krieger zu einem tief im Gebüsch liegenden, verlassenen Steinbruch, der von allen Seiten geschützt ist und von dem man leicht zum Schlachtfeld gelangt. Nur Camus, der wie immer seinen Platz auf der Eiche einnimmt, darf seine Kleider anbehalten, um sich nicht zu verletzen.
Also dann los!
Versteckt euch im Gestrüpp. Die Veraner werden heute wieder zuerst angreifen wollen. Wir lassen sie ganz nahe herankommen. Und wenn ich das Kommando Feuer gebe, dann bombardieren wir sie. Verdammt, ist das kalt.
Sie kommen näher. Seht nur, wie sie gesichert sie sind. Sicher denken sie, dass wir nur wenige sind.
Camus, benutze deine Schleuder und schieße sie mit ein paar Steinen ab. Es soll nicht allzu verdächtig sein.
Au!
General, wir sind fast da.
Feuer!
Vorwärts, los!
Wie eine Legion von nackten Gnomen, die plötzlich aus dem Erdboden auftauchen, schießen die Soldaten Le Brac aus ihren Verstecken empor, schwingen ihre Speere und Säbel und stürzen sich auf die Truppe der Belraner.
Schaut nur, wie blöd sie schauen. Damit haben sie nicht gerechnet.
Ha! Jetzt ergreifen sie die Flucht.
Beinahe erwischen unsere Krieger die Armee des Azteken. Doch plötzlich stehen sie vor einem Wall aus immer dichter werdendem Gestrüpp. Die Belraner springen mitten hinein, lassen ihre Stöcke fallen und kämpfen sich gepeitscht, zerkratzt und zerfetzt durch die stacheligen Brombeersträucher. Die Langeverner werden durch ihre spärliche Aufmachung leider daran gehindert, die Verfolgung durch die Dornen und Sträucher fortzusetzen.
Außenrum, na los!
Camus schlägt Alarm! Verdammt! Was, wenn uns jemand so erwischt?
Oh mein Gott, es ist der Beduine! Wir müssen den Angriff abbrechen! Versteckt euch, Leute!
Der Beduine ist der gefürchtete alte Flurwächter, der für die Dörfer Velleron und Langevin zuständig ist. Er vertritt die öffentliche Gewalt und achtet darauf, dass die guten Sitten eingehalten werden. Schon oft ist er mit den Rotzbengeln aus Langevin aneinander geraten und sucht nur nach Gründen, um ihnen von Gesetzes wegen eine Trachtprügel zu verabreichen.
Zu spät! Er kommt auf uns zu! Rennt, rennt!
Alter Schweinehund! Hundebock! Du kannst uns mal!
Ihr kleinen Dreckschweine! Mistwinken! Unverschämte Bengel! Na, warte nur! Wenn ich einen von euch kriege.
Aber um einen der Ausreißer zu erwischen, hätte er flinkere Beine haben müssen. Obwohl er mit dem Stock auf alle Büsche schlägt, findet er niemanden. Schließlich sind Le Braques Soldaten wieder bei ihrem Kleiderversteck und ziehen sich schimpfend und fluchend an.
Was zahle ich diesen Kerl heim? Schließlich ist das nicht das erste Mal, dass er mir so in die Quere kommt. So kann das nicht weitergehen. Hat jemand von euch eine Idee, wie wir es ihm heimzahlen könnten?
Er hat geschwitzt. Infolgedessen hat er Durst. Also wird er direkt ins Dorf zurückgehen, um in der Kneipe einzuheben. Drei von uns sollten hingehen und harmlos tun. Vielleicht Murmeln spielen oder so. Drei andere sollten hier warten, falls er nochmal zurückkommt. Und der Rest knöpft sich dann seine Hütte vor.
Perfekt. Was die Hütte angeht, habe ich schon eine Idee. Teilt euch auf, besorgt mir ein paar Waldrebenranken, dann erkläre ich euch alles.
Als der Beduine mit puterrotem Gesicht bei der Dorfkneipe ankommt, trifft er Camus, Lacrique und Grangibus, die vor der Türe seelenruhig Murmeln spielen.
Guten Abend, Herr Flurwächter.
Ja, ihr seid mir wenigstens brave Jungens. Nicht so wie eure Kameraden, diese unverschämten Lausebengel, die ich noch mal einsperren werde.
Oh, Herr Flurwächter, da müssen Sie sich gewiss irren. All meine Kameraden sind um diese Zeit zu Hause, wo sie der Mutter helfen, Wasser und Holz für morgen zu holen oder im Stall dem Vater beim Versorgen der Tiere zur Hand gehen.
Ach, und wer war dann eben noch draußen in den Wäldern?
Das wissen wir nicht, Herr Flurwächter, aber es würde mich nicht wundern, wenn das die Jungs aus Valeron gewesen wären. Das sind ganz ungezogene Lümmel.
Verflucht, hab ich's mir doch gedacht. Na, warte, wenn ich einen von denen erwische.
Damit geht der Beduine in die Kneipe und ist bald schon bei seinem dritten Humpen Bier. Währenddessen sind auch Le Braque und seine übrigen Kameraden wieder im Dorf angekommen.
An zwei Stellen entlang der Straße müssen jetzt die Waldreben, die ihr gesammelt habt, als Fallstricke gespannt werden. Wenn der Beduine dann stolpert, wird er noch betrunkener wirken, als es eh schon ist. Tonton und Grangibus, das übernimmt ihr. Lacrique, Camus und Tigibus, ihr kommt mit mir zum Haus des Beduinen.
Le Braque zwängt sich durch eine Luke in den Schuppen des Beduinen, öffnet seinen Kameraden von innen eine versteckte Türe und nun dringen sie in die Wohnung des Beduinen ein, wo sie sich eine Viertelstunde lang auf geheimnisvolle Weise mit den Gießkannen, den Kochtöpfen, den Lampen, der Petroleumlampe, den Schränken, dem Bett und dem Ofen zu schaffen machen.
Das ist Tata. Der Beduin ist auf dem Heimweg. Schnell raus.
Schnell schlüpfen die vier nach draußen und schauen mit an, wie der Beduine die Straße entlang torkelt.
Oh, diese verfluchte Straße. Ich hab doch fast nichts getrunken. Das ist nur die Wut, die mir zu Kopf gestiegen ist. Oh, diese Dreckslümmel.
Endlich erreicht der Beduine sein Haus und betritt die Wohnung, wo er direkt wieder stolpert. Über die Gießkannen, die Schlingel extra zu diesem Zweck dorthin gestellt haben. Jetzt greift der Beduine zu seiner Streichholzdose und versucht, eines der Streichhölzer zum Brennen zu bringen. Vergebens. Er reibt ein zweites an. Ein drittes.
Ja, reibe nur, mein Lieber. Leider weißt du ja nicht, dass ich all deine Streichhölzer in Wasser getunkt habe.
Schließlich schafft der Beduine es aber doch noch, eines der Streichhölzer zu entzünden. Doch auch der Docht der Lampe ist widerspenstig und will kein Feuer fangen.
Schweinerei? Was willst du nicht brennen, du verdammtes Ding? Na schön, aber dann warte nur, du bist da.
Mensch, da steckt noch so eine ganze Bude in Brand.
Keine Angst. Ich habe das Petroleum gegen den Rest Weißwein ausgetauscht.
Nach dieser Heldentat beginnt der Alte im Dunkeln umherzutappen, stößt gegen den Ofen, wirft die Stühle um, brüllt, flucht und fällt hin. Lässt sich schließlich erschöpft und völlig angezogen auf sein Bett fallen. Irgendwann später wird er sich wohl fragen, warum der Rest in seiner Weißweinflasche nach Petroleum schmeckt, wer wohl die Nase in die Schüssel mit dem Weichkäse gesteckt hat und warum der Rest seiner Zwiebelsuppe so abscheulich versalzen ist. Am nächsten Morgen treffen sich die Jungs aus Langevin auf dem Schulweg wieder.
Heute Abend werden wir Ruhe vom Beduin
ja.
haben.
Ja.
Und auch die Veraner werden sicher nicht
ja,
mehr kommen.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Die haben noch von gestern genug. Die haben sie so plötzlich überfallen, dass sie glaubten, wir kämen vom Mond.
Ja. Na, so ähnlich werden wir wohl auch ausgesehen haben.
Ich will nicht mehr nachkämpfen. Gestern war ich richtig steif gefroren und hab mir überall die Haut aufgeschürft.
Jawohl, ich hatte eine Haut wie ein gerupftes Hühnchen.
Oh. Ja, ich auch.
Ihr wollt nicht nachkämpfen? Schön. Aber dann müsst ihr eben alles anbehalten und damit leben, wenn euch die Knöpfe gestohlen werden.
Wenn wir doch wenigstens jemanden hätten, der uns die Knopflöcher repariert und die Knöpfe wieder an.
Und jemanden, der dir neue Schnürsenkel und Schnallen kauft, brauchst du wohl auch noch, was?
Ich werde euch sagen, was wir brauchen. Wir brauchen Geld.
Ja, ja. ja stimmt.
Mit Geld kann man ein ganzes Sortiment Knöpfe kaufen. Garn, Nadeln, Schnallen, Hosenträger, Schnürsenkel, einfach alles, was wir brauchen.
Ja, das stimmt schon, aber dieser ganze Kram kostet einen Haufen Geld, vielleicht sogar 100 zu.
Mensch, das ist ja ein Vermögen, so viel bekommen wir nie zusammen.
Naja, so auf einen Schlag kriegen wir das natürlich nicht zusammen. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, alles zusammenzukriegen, was wir brauchen.
Aber das ist doch...
Halt den Mund und hör zu! Erstens lassen wir uns ja nicht jeden Tag von ihnen schnappen. Und zweitens holen wir uns ja auch ab und zu einen Steak. Und dann behalten wir einfach die Schnallen und Hosenträger von diesen Idioten.
Ja,
das machen wir.
Und dazu legen wir eine Kriegskasse an.
Ja.
Jeder zahlt einen Sou pro Monat ein. Wer von euch kann das leisten? Hebt die Hände.
Le Brac schaut in die Runde und stellt zufrieden fest, dass gut zwei Drittel der Krieger aus Langevin die Hand heben.
Gut. Natürlich teilen wir mit denen, die nichts haben. Dafür müssen sie aber versprechen, sich im nächsten Monat umso mehr anzustrengen, um auch zahlen zu können.
Ja.
Und natürlich sollten sie tüchtig bei allem mithelfen.
Ja. Meine Schwester Marie kann uns den ganzen Kram besorgen. Sie ist weniger auffällig und kann sagen, dass sie die Knöpfe und so weiter für meine Mutter kauft.
Stimmt.
Außerdem hat sie versprochen zu kommen und denen, die geschnappt worden sind, das Zeug auszubessern.
Einfach ein Prachtmädel, diese
Marie. Sie lebe hoch!
Sie lebe hoch!
Am Nachmittag macht sich Marie Tintin auf den Weg zum Laden für Nähbedarf und übergibt den erworbenen Kriegsschatz später an die tapferen Krieger Le Brac.
Schaut her! 50 Hemdenknöpfe, 80 Hosenknöpfe, 9 Leibchenknöpfe, 4 Hosenschnallen, 1 Meter Gummiband, 2 Kittelschnallen, ein paar Schnürsenkel, 10 Meter Schnur, 11 Nadeln und noch je eine Rolle schwarzes und weißes Nähgarn.
Oh!
Donnerwetter! Also abgemacht, heute Abend werden wir es ihnen zeigen!
Ja!
Die sollen nur kommen!
Ja!
An diesem Abend sind die Langeverner von einem unbeschreiblichen Feuer der Begeisterung beseelt. Nichts, keine Sorge, keine trüben Ahnungen hemmten ihren Schwung. Sämtliche Veraner standen drüben auf der anderen Seite des Schlachtfelds, vom Schiefmaul, dem Kletterer bis zum Vollmond.
Das wird ein schöner Kampf.
Camus! Ja. Komm von deinem Baum herunter! Du führst die Vorhaut an!
In lockerer Reihe, jeweils 4 bis 5 Schritte voneinander entfernt, stürmen die Krieger unter der Führung von Camus vor. Camus zielt mit seiner Schleuder auf den Azteken, während seine Leute ausholen und die gegnerische Abteilung mit Steinen bewerfen.
Mach die fertig! Zurück jetzt! Führ unseren Gegenschlag aus!
So ein Mist! Der Aztek hat seine besten Läufer dabei! Lauf! Sie nehmen die Verfolgung auf!
Die Jungs rennen um ihr Leben. Doch Camus, der ganz an der Spitze des Angriffs gewesen ist, hat Pech. Ein mit aller Wucht geschleuderter Stein, abgefeuert von seinem Rivalen Schiefmaul, trifft seine Brust, sodass er stehen bleibt und taumelt.
Ob er tot ist?
Der Anblick ihres zu Boden gegangenen Kameradens füllt die Langeverner mit neuer Kampfeswut. Sie sammeln sich und schreiten mit einem drohenden Gewirr aus Lanzen und Schwertern den Velranern entgegen, um den Gefallenen zu rächen.
Rückzug, Rückzug!
Camus, geht's dir gut? Verdammt!
Keine Sorge, mir geht's wunderbar. Ich hab nur so getan, als wäre ich ohnmächtig.
Gemächlich erhebt er sich und macht den Velranern seine eleganteste Verbeugung.
Dreckskerl, Verräter, Feigling, na warte nur, dich hol ich mir noch. Du entkommst mir nicht, du Sauhund.
Bravo! Bravo, Camus!
Der Bauch soll euch platzen!
Der Kampf entbrennt in neuer Wildheit. Alle springen, drehen und ducken sich, um nach allen Seiten Hiebe auszuteilen oder ihnen auszuweichen. Stöcke brechen, Körper verknäueln sich ineinander. Es wird geschlagen, gequetscht, verdreht, was einem in die Finger kommt. Le Brac nutzt das Chaos und dringt mit erhobenem Knüttel in die Gruppe um den Azteken ein und packt den feindlichen Anführer an der Gurgel.
Ah, jetzt habe ich dich endlich! Yeah. Verfluchter Schweinehund, du! Yeah. Jetzt sollst du was erleben!
Ja! Yeah.
Camus, Candibus, ich brauche euch hier!
Ja, ich nehme das eine Bein. Nimm du das andere, Camus. Jo. Dann schleppen wir ihn in unser Lager.
Ja!
Währenddessen läuft im Hintergrund noch immer eine erbitterliche Schlacht. Doch der Sieg der Langeverner beginnt sich immer mehr abzuzeichnen. Und als die Velraner sehen, wie ihr General davongeschleppt wird, löst sich ihre Front auf und sie ergreifen die Flucht. Im Lager der Langeverner knüpfen sich die siegreichen Soldaten ihren Kriegsgefangenen vor.
Schnürt ihm alle Pfoten zusammen.
Ja. Zuerst die Hinterpfoten und dann die Vorderpfoten.
Ja.
Und dann binden wir ihn an die große Eiche.
Ja.
Wir nehmen uns ein bisschen vor. Gragibus, nimm die Gerte und schlag zu.
Ja.
Schlag ihn. Ja. Gib ihm keine Vorbehandlung zum Aufwärmen. Und ihr anderen kommt näher ran. Stellt euch im Kreis auf.
Mit einer festen, biegsamen Gerte verabreicht Grangibus dem mittlerweile gefesselten Azteken 6 sorgfältig abgezählte Hiebe auf die Hinterbacke. Ja.
So, und nun, ich bitte um Ruhe die Knöpfe.
Ja.
Tatan, halt die Tasche mit dem Kriegsschatz bereit. Der große Augenblick ist gekommen. Zählt alles gut nach und verlier nichts. Wo soll ich denn anfangen?
Bei den Schuhen!
Ja, bei den Schuhen!
Aha, bei den Schuhen. Ein neuer Schnürsenkel ausgezeichnet.
Und jetzt die Strumpfbänder.
Ja!
So ein Schuft! Nur ein Strumpfband hat er.
Was?
Nur ein.
Nur ein.
So was spielt sich noch auf.
Und jetzt die Hose.
Ja! Yeah!
Gute.
Hosenträger.
Solide Hosenträger. Sehr.
Ja.
Und 7 Hosenknöpfe. Ja. Sehr schön, mein Junge.
Nachdem Le Brac die Hose des Gefangenen aller Knöpfe, Haken und Schnallen beraubt hat, rutscht sie hinunter. Und der Azteke steht plötzlich in Unterhose da.
Feiglinge, Straßenräuber, Weicheier, ihr Saukerle.
Oh, bitte jemand frech? Gradibus, er möchte noch mehr Hiebe, habe ich gehört.
Ja, mehr!
Lass mich in Ruhe, Auftrag!
Ja, weiter!
So! Das ist genug. Bindet ihn los.
Eilig und noch ohne ein weiteres Wort zu sagen, macht der Azteke sich davon und begibt sich zu seiner geschlagenen Armee.
Was wird der Azteke jetzt von seinen Eltern erzählen, wenn er doch ohne seine Hose nach Hause kommt?
Oh ja, verflucht. Ich möchte nicht in seine Haut stecken.
Ja, aber was machen wir jetzt mit der Hose?
Die Sache mit der Hose übernehme ich. Okay. Camus, du kommst heute Abend um 8 zu der hohen Linde auf den Kirchplatz. Du musst mir helfen. Okay.
Am Abend treffen sich Le Brac und Camus bei der alten Linde. Le Brac holt die Hose hervor und schlitzt beide Hosenbeine von oben bis unten auf.
Was wird das?
Ich kletter jetzt auf die Kirchenmauer, zu der Statue des heiligen Josef. Du musst mir den Fetzen dann hochgeben.
Gut. Ja.
So, jetzt werden wir den heiligen Josef mal anständig bekleiden.
Le Brac umhüllt die Gliedmassen der Statue mit den Hosenbeinen, die er hinten mit einigen Nadeln zusammensteckt.
Die Nächte sind jetzt doch recht kalt. So wird der heilige Josef wenigstens sich an den Waden frieren. Und nun los ins Bett, mein Lieber.
Als das Dorf am nächsten Morgen erwacht, bleiben die Bewohner Langevins entsetzt auf dem Kirchplatz stehen und bekreuzigen sich vor lauter Empörung über eine derartige Entweihung. Keiner ahnt, dass der heilige Josef mit der Hose des Azteken bekleidet worden ist und dass die Armee von Langevins diese Hose im ehrlichen Kampf gegen die Schweinehunde aus Velleron erbeutet hat. Am nächsten Tag treffen sich die siegreichen Soldaten für eine Krisensitzung auf dem Schulhof.
Ich möchte nicht länger für unseren Kriegsschatz zuständig sein. Mir langt, ihn immer und überall mit hinzuschleppen. Vor allem jetzt, wo er immer größer wird. Ständig diese Fragen von diesen Erwachsenen. Was denn in meinem Beutel drin sei? Und auch in den Schlachten muss ich mich immer zurückhalten, damit ihn nicht die Velraner in die Finger bekommen.
Aber einer muss doch schließlich die Knöpfe aufheben. Oben auf meiner Eiche stören sie doch auch nur.
Wir können ja nicht immer jedes Mal einen Kämpfer weniger haben.
Man könnte den Beutel vielleicht in ein Pult im Schulzimmer verstecken.
Idiot, wie stellst du dir das vor? Wir brauchen die Knöpfe ja nach 4 Uhr und nicht während der Schulstunde.
Guter Punkt. Nein, das geht alles nicht. Wir müssen einen trockenen Platz finden, wo wir den ganzen Kram verstecken. Draußen im Wald.
Ja, dort können wir auch unsere Knüttel und Lanzen verstecken.
Stimmt.
Wie wär's, wenn wir eine Hütte bauen würden?
Ja!
Eine prima Hütte beim alten Steinbruch. Da gibt's doch so schöne große Höhlen. Wir bräuchten dann nur noch ein paar Mauern zu bauen und uns Stangen und Bretter fürs Dach zu suchen.
Ja. Oh ja, das wäre fabelhaft. Eine richtige Hütte mit Betten aus trockenen Blättern, auf denen wir uns ausruhen können. Und einem Herd, auf dem wir Feuer machen können. Da feiern wir dann unser Fest, wenn wir genug Geld haben.
Okay, das ist jetzt abgemacht. Wir brauchen eine Hütte. Dort verstecken wir den Schatz, unsere Munition und die Schleudern und wir legen uns einen Vorrat an schönen Steinen an. Wir machen uns Stühle, Bänke, Betten und Haken für unsere Säbel. Wir bauen einen Kamin und wir sammeln trockenes Holz, damit wir Feuer machen können.
Ja!
Kinder, das wird großartig.
Wir müssen sofort einen Platz suchen. Juhu.
Jawohl, heute Abend gehen wir suchen.
Ja!
Ich habe auch schon eine Idee, wie wir uns die Velraner vom Hals halten.
Wie denn?
Camille, wolltest du nicht schon länger deinen Rivalen Schiefmaul eins auswischen?
Ja.
Sehr gut. Grangibus soll dir helfen. Ich erkläre euch gleich alles. Euch anderen sehe ich dann heute Abend am Steinbruch.
Ja.
Ciao.
Am Abend versammelt sich die ganze Mannschaft beim Steinbruch.
Passt heute mal gut auf Schiefmann auf. Ihr müsst euch gut versteckt halten. Wenn ihr was erleben wollt, müsst ihr ihn ruhig auf seinen Baum klettern lassen.
Okay.
Das Schiefmaul setzt sich wie jeden Tag auf seinem Baum zurecht. Schreit die Namen der gesichteten Feinde hinunter, ergreift dann seine Schleuder und eröffnet das Feuer. Camus seinerseits erwidert das Feuer und eine längere Zeit passiert nichts. Doch dann, als das Schiefmaul sich mit einer allzu heftigen Bewegung zur Seite biegt, um einem Geschoss von Camus auszuweichen, passiert es.
Oh! Ah! Au! Verdammt! Mein Bein! Mein Kopf! Mein Arm! Alter, lustiges Gesinde!
Angriff!
Im Handumdrehen ist das Schanzlager der Velraner von allen Truppen entblößt und die Langeverner schwärmen aus, um einen Platz für ihre Hütte zu finden. Lacrique ist es schließlich, der den richtigen Platz entdeckt.
Eine kleine Höhle, die an einen nach oben geöffneten Felskorridor anschließt. Du bist ein Genie, Lakrieg.
Wirklich, das stimmt. Alle Seiten von einem dichten Vorhang aus Bäumen und Büschen umgeben.
Heute Abend müsst ihr sämtliches Werkzeug, Bretter, Latten, alte Nägel und Eisenteile zusammensuchen, die ihr finden könnt.
Okay.
Legt alles in die Hecke am Weg in den Wald. Okay. Morgen, wenn wir in die Arbeit gehen, holen wir es dann dort ab.
Die tüchtigen Zimmerleute der Armee von Langevin hiefen ein von ihnen selbst angefertigtes Dachgebälk an seinen Platz.
Langsam, langsam, alle zu gleicher Zeit, damit nichts kaputt geht. Tartan noch ein bisschen weiter vor.
Gut so, jetzt geht's.
Keine Angst, das hält.
Ja, ja, seht ihr? So, und jetzt legen wir das Flechtwerk aus Zweigen drüber. Ja. Und drauf kommt ein guter Haufen trockener Blätter.
Ja.
So, nachdem der Außenbereich der Hütte nun gesichert ist, kümmern wir uns jetzt um die Gestaltung des Innenraums.
Da hinten an die Felswand kommen der Schatz und die Waffen hin. Links, gegenüber dem Herd, schätzen wir ein Stück mit Brettern ab und machen da aus Blättern und Moos ein weiches Lager für die Verwundeten und Erschöpften.
Ja, ist eine gute Idee.
Unternehmen ein paar Sitze. Auf die andere Seite, zu beiden Seiten des Herdes, kommen Bänke und Sitze aus Stein. Und in der Mitte lassen wir einen Gang frei.
Den Herd hatte Camus konstruiert, indem er einen riesigen, flachen Stein auf den Boden legte, der von drei kleinen Mauern umgeben war. Dann hat er über die beiden seitlichen Mauern einen weiteren flachen Stein gelegt, direkt unterhalb einer kleinen Öffnung im Dach, durch die der Rauch abziehen konnte.
Eigentlich brauchen wir hier noch ein paar Bilder und vielleicht Zeitschrift.
Ja. Und einen Esstisch.
Und natürlich eine kleine Truhe für den Schatz.
Ja.
Das fertigen wir alles noch an. Keine Sorge.
Okay.
Die nächsten Tage und Wochen sind siegreich für die Langeverner. Und angesichts des immer größer werdenden Kriegsschatzes hat Le Brac eine besondere Idee.
Wer von euch hat in diesem Monat keinen Sou für die Kriegssteuer?
Keiner der Soldaten, die sich nach einer siegreichen Schlacht wie immer in der Hütte zusammengefunden haben, hebt die Hand.
Niemand? Na seht ihr? Ihr seid also gar nicht so dämlich wie gedacht.
Hey.
Da ihr so tüchtig gewesen seid, brauchen wir die Kriegssteuer nicht auszugeben, um irgendwelches Material zu kaufen. Stattdessen wollen wir am Donnerstagnachmittag alles verjubeln und unseren Sieg und das Richtfest für unsere Hütte feiern. Was meint ihr dazu?
Ja!
Donnerstagnachmittag nehmen Le Brac, Camus, Tintin, Lacrique und Grand Gibus ihre vollbepackten Kameraden vor der Hütte in Empfang. Ein helles Feuer mit großer Flamme erfüllt die Hütte mit warmem Licht und auf dem Tisch reihen sich allerlei gekaufte Köstlichkeiten und zwei Flaschen Limonade zusammen mit einer höchst geheimnisvollen Flasche unbekannten Inhalts. In der Asche des Herdes braten köstlich knisternde Kartoffeln.
Ich glaube, die Kartoffeln sind jetzt fertig.
Also dann zu Tisch. Los, los, beeilt euch. Jeder auf seinen Platz. Jetzt wird verteilt. Zuerst die Kartoffeln. Wir müssen mit etwas Warmem anfangen. Das ist besser und vornehmer so.
Aufgereiht auf ihren Plätzen, ein Stück Brot in der Hand, sitzen die Jungen da und nehmen die heißen Kartoffeln entgegen, an denen sie sich vor lauter Freude die Münder verbrennen.
Und jetzt die Sardinen. Ich habe jedes der Fischchen in vier Teile geteilt und jeder bekommt nun ein Stückchen auf sein Brot.
Keiner rührt sein Stück an, bevor alles verteilt ist. Es ist kein großer Happen, aber ein guter.
So etwas muss man richtig genießen. Ja,
langsam und genießerisch nehmen sie ganz kleine, gleichmäßige Bissen, saugen an jedem Hautfätzchen und lassen es schließlich widerstrebend durch ihre Kehle gleiten.
Das war verdammt gut, aber nur schrecklich wenig.
Ja, aber na gut, denn jetzt kommt die Schokolade.
Ja!
Die Herdflamme beleuchtet die Wangen der Jungen und lässt ihre Lippen rot schimmern, als sie mit blitzenden Augen ihre Schokoladenstücke essen. Sie sprechen von vergangenen Kämpfen, von künftigen Schlachten und nahen Eroberungen.
So, und jetzt ist die Stunde der Äpfel und der Limonade.
Oh, ja, lecker, Limonade.
Ja, und jeder bekommt ein eigenes Glas.
Okay. Gläser. Hast du jetzt welche? Du hast ja einen Vogel.
Schlau muss man eben sein. Und die Äpfel, was ist damit? Nehmt eure Messer und macht es mir nach.
Okay. Damit ergreift Lakrik sein Messer und schneidet in das pralle Fleisch seines Apfels ein Loch, das er fein säuberlich aushöhlt. So verwandelt er die schöne Frucht in einen richtigen Becher.
Mensch, das stimmt ja. Lakrik, du bist doch ein toller Kerl. Großartig. Du
bist ein Genie.
Jetzt können wir die Limonade ausschenken.
Ja.
Köstlich.
Na Kinder, das ist schon ein Fest.
Und ab.
Ja. Mensch, haben wir gut und gegessen.
Enorm.
Jetzt ist Zeit für die Zigarren. Jeder bekommt eine.
Die Zigarren sind dünne, gut getrocknete Waldrebenstängel, die die Jungen an brennenden Holzscheiten entzünden, die Tijibus herumreicht und dann mit aller Lungenkraft an ihnen ziehen. Einige schaffen es sogar, eine Flamme aus ihrem Stängel aufsteigen zu lassen.
Lebrak, sag uns doch jetzt endlich, was in der dritten Flasche drin ist.
Ja, wir wollen's wissen.
Oh, das da? Das ist eine ganz besondere Spezialität. Das ist ein waschechter Branntwein aus dem Hause Lebrak.
Richtiger Schnaps.
Aufgepasst, stillsitzen. Ich komme jetzt und schenke ihn aus.
Langsam verteilt Lebrak den Liter Alkohol an seine Kameraden.
Und jetzt auf unser Wohl, meine Lieben. Und zum Arsch mit den Veranern!
Auf unser Wohl!
Die Langeverner niesen und husten und laufen rot an. Aber keiner will zugeben, dass der Schnaps ihm die Kehle verbrennt und den Magen in Aufruhr versetzt. Lange noch schwärmen unsere Helden von ihrem Fest im Wald. Doch auch die Kämpfe gehen weiter. Und so haben sich auch an diesem Abend wieder alle zur Schlacht eingefunden. Es war ein Tag der Mann-gegen-Mann-Kämpfe, die meistens gefährlicher sind als ein allgemeines Handgemenge. Camus balgt sich mit Schiefmaul, Lebrak hat sich den Azteken vorgenommen und Tintin stürzt sich auf den Vollmond. Die übrigen schlagen sich mit weniger hervorragenden Kriegern.
Meine Güte, schaut nur, Tintin und der Vollmond bringen sich ja fast um. So hitzig, wie sie kämpfen. Jetzt beißen und schlagen sie sich und rollen umeinander herum.
Ja, verdammt. Und jetzt sind sie nur noch 5 Schritte vom Lager der Veraner entfernt. Nein, das ist gefährlich. Jemand muss ihn da wegholen.
Ja. Oh nein, jetzt ist es zu spät. Die Veraner ziehen sich zurück auf ihre Seite und jetzt haben sie sich Tintin geschnappt. Oh nein,
weg sind sie. Oh je, der arme Tintin.
Camus, lauf. Lauf so schnell du kannst ins Dorf und sag der Marie, sie soll sofort kommen, ihr Bruder sei gefangen. Wir anderen gehen zur Hütte und warten, bis er wieder freigelassen wird.
Aber es dauert lang, bevor Tintin, der sich gefesselt und geknebelt hinter dem Vorhang des Waldrands befand, wieder zum Vorschein kommt. Endlich aber taucht er auf, nur in Unterhose und Unterhemd bekleidet, seine restlichen Kleider unter dem Arm. Er kommt so schnell heran, wie seine schnürsenkellosen Schuhe es erlauben.
Haben Sie dir was getan? Wer hat dich denn erwischt? Oh, dieser dreckige Vollmond, der ist genauso feige wie boshaft.
Meine Hose, meine Hose.
Ach was, deine Hose, die nähen wir wieder zusammen. Das ist doch eine Kleinigkeit. Camus holt gerade deine Schwester.
Aber ich habe sie nicht mehr. Sie haben sie mir weggenommen. Diese Diebe.
Verruchter Mist. Wer weiß denn, was sie mit der Hose anstellen?
Hast du zu Hause nicht noch eine andere Hose?
Ja, aber meine Mutter würde sofort sehen, dass es nicht die ist, die ich am Morgen angehabt habe.
Stimmt.
Die war nämlich ganz sauber. Was soll ich ihr denn bloß sagen?
Und unsere Ehre. Verdammt doch mal unsere Ehre. Wir müssen Tintins Hose zurückholen. Um jeden Preis.
Aber wie denn?
Um jeden Preis.
Passt auf. Tintin geht jetzt in die Hütte und wartet dort auf Camus und Marie. Wir nehmen unterdessen unsere Stöcke und Säbel und laufen so schnell wie möglich durch die unteren Felder am Wald entlang, um sie in ihrem Graben abzufangen.
Und genau so machen es die Langeverner. Sie ducken sich in die Büsche nahe dem Graben, der die beiden feindlichen Dörfer voneinander trennt. Es ist auch höchste Zeit.
Na, den habe ich doch vorhin reingelegt, was? Nichts konnte der machen, was er wohl mit seiner Hose, die er nicht mehr hat, anfangen wird.
So, jetzt machen wir sie am Ende von der Stange fest. Ist die Stange fertig, Schiefmaul?
Ja, hängen sie so dran, dass die Beine in der Luft flattern, wie eine Fahne.
Eine Kriegstrophäe.
Triumphierend rückt die feindliche Truppe an.
Rückzug, wir haben alles, was wir brauchen.
Bald erreichen sie die Hütte, in der Camus und Tintin bei Marie sitzen, die mit flinken Fingern die Kleidungsstücke ihres Bruders wieder mit dem unerlässlichen Zubehör versieht, dessen die Velraner sie beraubt hatten.
Meine Hose, oh Gott sei Dank. Lebrac, du bist ein wahrer Bruder, sogar noch mehr als ein Bruder. Am liebsten würde ich dich jetzt küssen, aber das überlasse ich mal.
Tata, danke, dass du meinem Bruder seine Hose zurückgebracht hast, Lebrac.
Ach, ohne deine besonderen Fertigkeiten hätte das ja jetzt auch nichts gebracht.
Stolz und glücklich, ihre Ehre zurückerobert zu haben, kehrt die Armee von Langeverne ins Dorf zurück. Noch wissen sie nicht, welche schrecklichen Konsequenzen ihr Sieg haben wird. In den nächsten Tagen finden keine Kämpfe statt. Die Langeverner erfreuen sich noch immer ihres Sieges und verspüren keine rechte Lust, sich neue blaue Flecken und Schürfwunden zu holen.
Wie wär's, wenn wir ein bisschen zur Hütte gingen?
Oh ja, ich hab sie schon richtig vermisst.
Ja, lasst uns gehen. Was meinst du, General?
Gute Idee.
Bald schon sind sie im Wald und auf dem Weg zu ihrer von Dickicht umgebenen Hütte.
Schaut nur, da sind Raben.
Scheinbar sollen Raben ja Unglück bringen. Glaubst du, dass es wahr ist, General?
Ach, Blödsinn! Man darf doch nicht so abergläubisch sein, Camus. Gehen wir jetzt lieber rein.
Oh, oh, verdammt nochmal!
Oh nein!
Du großer Gott, Jesus!
Diese verdammten Schweine! Was ist mit dem Schatz passiert?
Nichts mehr da!
Nein!
Unser Dach! Unsere Säbel! Unsere Bilder! Das Bett, der Tisch, das Essen,
alles weg!
Die Hütte ist verwüstet, ausgeplündert, zerstört, vernichtet. Der Schatz ist verschwunden, die Waffen zerbrochen oder entwendet, der Tisch von seinem Platz entfernt. Der Herd niedergerissen, die Bänke umgestürzt und das Moos- und Blätterlager verbrannt.
Diese Schweine, diese Verbrecher, das müssen sie irgendwann in den letzten Tagen getan haben.
Hätte ich die erwischt, ich hätte sie auf der Stelle erwürgt.
Was für eine hundsgemeine Feigheit.
Und wie sollen wir jetzt weiterkämpfen? Weiß ich nicht.
Leute, wir müssen ihre Hütte ausfindig machen.
Ja.
Jetzt, wo sie scheinbar extra nach unserer gesucht haben, bin ich sicher, dass sie selbst auch eine haben müssen.
Ja, stimmt. Aber wie haben diese Mistkerle unsere Hütte bloß finden können? Sie war doch so gut versteckt.
Die war so gut versteckt.
Sie müssen verdammt noch mal tagelang gesucht haben.
Stimmt. Wir müssen es einsehen, die Hütte ist verloren. Der Feind kennt jetzt unser Versteck. Wir müssen also eine neue bauen. Aber das ist noch das Wenigste. Unser Schatz ist verschwunden und unsere Ehre ist besudelt. Ja. Wir müssen ihn also zurückerobern. Ja, aber zuerst müssen wir alles, was noch irgendwie verwendbar ist, aus der Hütte wegholen und vorläufig anderswo verstecken. Nachdem das erledigt ist, treffe ich mich mit La Krieg, Grandibus, Camus und Tata, um zu besprechen, wie es weitergeht.
Alle Überreste werden nun sicher in einer deutlich kleineren Höhle in der Nähe verstaut. Und Lebrac hält zusammen mit seinen engsten Freunden eine geheime Krisensitzung ab.
Wir müssen während der Schulzeit nach dem Schatz suchen. Anders geht es nicht, sonst können wir auf die Velraner treffen. Das Problem ist nur, dass wir nicht so oft und so lange in der Schule fernbleiben können.
Gigi Bus und ich können nach dem Schatz suchen. Wir sind doch häufig mal in der Mühle beschäftigt. Dann werden wir immer vom Unterricht freigestellt. Das weiß der Lehrer ja nicht, wann die in der Mühle unsere Hilfe brauchen.
Das kann er nicht nachprüfen.
Wir schwänzen die Schule so lange, wie es nötig ist. Wir werden den Wald von oben nach unten und nach allen Seiten durchstöbern, bis wir die Hütte der Schweine zerstört und den Beutel zurückgeholt haben.
So machen wir's. Der Krieg wird zunächst ausgesetzt. Den Tag des Wiederbeginns werden wir festlegen, sobald die Armee alles Nötige beschafft hat.
Die Tage vergehen und von den Brüdern Djibus gibt es keine Neuigkeiten. Doch dann, eines Morgens, erscheinen beide wieder mit glänzenden Augen zum Unterricht.
Ist es soweit?
Jawohl, es ist soweit. Ja.
Wir müssen uns heute Abend treffen.
Ja, um 4 beim Steinbruch.
Da habe ich Zeit, okay.
Es ist ein kalter, trüber Abend, doch keiner der Krieger, die sich beim Steinbruch einfinden, spürt die Kälte.
Wo ist der Schatz?
Oben im neuen Versteck. Und er hat sich noch vergrößert.
Wo habt ihr ihn gefunden? Habt ihr ihre Hütte zerstört?
Ihre Hütte? Ha, die haben noch keine Hütte. Für sowas sind die viel zu dämlich. So ein kleines Drecksding haben sie unterm Felsbrocken. Aber es ist kaum zu sehen.
Man kann nur mit Mühe auf den Knien reinkriechen.
Das ist erbärmlich, sowas.
Ja, und da drin lagen ihre Säbel, ihre Stöcke und Lanzen alle auf einem Haufen. Die haben wir erstmal alle zerbrochen.
Gut so. Haben die verdient.
Und der Beutel?
Ganz hinten unter einem großen Stein waren die Knöpfe. Der Schatz gehört jetzt wieder uns.
Ja!
Auf Kranjibus und auf Kijibus. Es leben die Longerna.
Es leben die Longerna.
Und ganz bald, wenn wir alles für eine neue Hütte beisammen haben, ziehen wir wieder in die Schlacht. Und dann werden die Veraner was erleben.
Zum Arsch mit den Veranern!
Das war Der Krieg der Knöpfe, ein Hörspiel von Theresa Zöller nach der Romanvorlage von Louis Pergaud. Die SprecherInnen und ihre Rollen: Erzähler Sebastian Binz, Lebrun Noel Zimmermann, Camus Benedikt Zöller, Tintin Mailin Kammerer, Grangibus Clara Spreber, Tigibus Naya Cornelsen, Lara Portenhauser, Marie Nuria Sudeck, Schiefmaul, Leonie Thoma, Azteke, Anstrecker, Vollmond, Philine Bausch, Beduine, Mika Himpel, Vater Lebrun, Stefan Bonnert, Mutter Lebrun, Theresa Zöller, Casting, Susanne Mehrer, Assistenz, Johannes Rude, Fotos, Simon Hagemeyer, Musik, Black Drum und Ruben Duvar, Ole Besenfelder, David Buck, Clara Deuschle, Jona Linz und Paul Steiger. Musikalische Beratung, Jörg Hornecker. Musikalische Leitung, Thomas Maus. Technik, Klaus Klein, Christian Schubert, Kolja Czorsch und Robin Glücker. Buchenregie, Theresa Zöller. Gesamtleitung, Ulrich Hegele. Eine Produktion des Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa mit dem Institut für Medienwissenschaft und dem Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Musikbox angelangt. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Martin Schröberg.